Stabil. Vitros Hammer. God Rage Supplement. Spar dir dein Gejammer. Mit dem Sparkort Clouds Welt. 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 Link in der Videobeschreibung.
Politisierung einer Verfassungsrichterwahl. Ich halte das auch für brandgefährlich, muss ich ehrlich sagen.
Es ist brandgefährlich, über die Wahl einer Verfassungsrichterin zu diskutieren, die ihre politischen Thesen für jeden einsehbar ausformuliert hat. Ich bin mittlerweile der Meinung, dass es brandgefährlich ist, Leute zu Verfassungsrichtern zu machen, die es für brandgefährlich halten, wenn über Verfassungsrichter diskutiert wird. Hallo, Freunde! Und herzlich willkommen zu Clownies, Frauke Brosius, Gersdorf, Reinwaschung bei Markus Lanz Welt. Ja, meine lieben Freunde, Frauke Brosius, Gersdorf war zu Gast bei Markus Lanz. Der Öffentlich-Rechtliche startet damit seine Gegenkampagne gegen eben den alternativmedialen Aufruhr, gegen eben diese Verfassungsrichterin in Spee, aufgestellt von der SPD, die mit durchaus kontroversen und eben auch alarmierenden Positionen zu verschiedenen Themenbereichen aufgefallen ist, die eine begründeterweise in den Raum gestellte Befangenheit in den Rahmen des Sagbaren in Bezug auf ihre Personalie diskutieren lässt. Warum? Zum Beispiel ihre Position zum AfD-Verbot, Spoiler, sie ist dafür zu haben, dann ihre Position aus der Corona-Zeit zum Themenbereich Impfpflicht und der verfassungsrechtlichen Pflicht der Bundesregierung, so eine einzuführen. Das heißt, dass Verfassungsgerichte zum Beispiel innerhalb eines solchen pandemischen Ereignisses eine Bundesregierung dazu zu bringen haben, so eine Pflicht einzuführen, und etwaige andere schaurige Positionen zum Thema Impfung, die ich in meinem letzten Video durchgegangen bin, und zuletzt natürlich die Position zum Thema 218 im Abtreibungsparagrafen, den sie auch reformieren möchte. Das trifft sich sehr gut, dass die SPD sie dann aufgestellt hat, die es schon seit langer Zeit als Ideologieprojekt ansieht, eben an Paragraph 218 heranzutreten. Ich muss sagen, ich finde es absolut absurd, wie Markus Lanz in Teilen hier zu Kreuze kriecht. Es ist schon fast grotesk, wie er diese Dame in Teilen verteidigt. Das hätte ich nicht erwartet von einem Moderator, von dem ich ja doch in Teilen schon durchaus etwas gehalten habe. Nur das ist wirklich in seiner Unterwürfigkeit beispiellos. Worum geht es? Es geht um folgende Aussage, die sie damals getroffen hatte. Ihr erinnert euch vielleicht.
Weil das ein ganz starkes Signal unserer wehrhaften Demokratie ist, dass sie sich gegen Verfassungsfeinde wehrt, dass es Grenzen gibt, die nicht überschritten werden dürfen. Ja. Aber ich gebe Herrn Baum auch in dem Punkt recht, dass damit natürlich nicht die Anhängerschaft beseitigt ist.
Also die Anhängerschaft der AfD. Ja, also eine sehr, sehr harte Wortwahl. Natürlich stelle auch ich hier keine eliminatorischen Gedanken in irgendeiner Form in den Raum. Das liegt mir fern. Aber die Härte der Wortwahl selber insinuiert ja ganz klar, dass sie nicht nur ein Problem mit dieser Oppositionspartei, ihrer Existenz hat, sondern auch mit der Existenz dieser Meinung in der breiten Bevölkerung, die aber Teil des demokratischen Meinungsspektrums ist. Sie sieht also, dass Leute Meinungen vertreten, die dann wiederum dazu führen, Parteien wie die AfD zu wählen, auch ein Problem innerhalb unserer sogenannten Demokratie darstellen. Und das ist das Problem an dieser Aussage, weniger die Wortwahl. Schaut euch mal an, wie Markus Lanz in grotesker Art und Weise versucht, sie dafür zu verteidigen.
So, und danach kam dann dieser Nachsatz, von dem Sie sagen, davon distanziere ich mich. Muss das einmal verstehen. Ne? Jemand, der nicht regelmäßig hier in so einem Studio sitzt, kann das vielleicht schwer nachvollziehen. Hier sind sehr viele Kameras, hier sind Scheinwerfer. Sie sind jemand, von dem ich annehme, ich weiß es nicht, erklären Sie es uns, der sehr viel im stillen Kämmerlein einfach sitzt und sehr lange, sehr komplizierte Texte liest.
Ihr merkt, in welche Richtung das geht. Lanz möchte hier darstellen, dass sie keine öffentlichen Auftritte gewohnt ist und sich deswegen in dieser ja wirklich rohen Art und Weise ausgedrückt hat.
Oder verfasst. Ist das richtig beschrieben?
Ja, genau, das ist der Kern meiner Arbeit.
Also das heißt, einmal hier zu sitzen und sich sozusagen vor sehr vielen Menschen einzulassen, im Zweifel auch zu verteidigen, vielleicht auch etwas zu sagen, was einem auch mal verrutscht. Das ist etwas, was Ihnen passieren kann, sagen Sie?
Ich bin kein Medienprofi. Ja, das ist mir leider passiert und das ist bedauerlich, das ist überhaupt gar keine Frage.
Lanz bemerkt noch nicht mal, wie er das eigentlich damit nur noch schlimmer macht. Er macht hier nämlich klar, dass sie eben nicht den gesellschaftlich Verträglichkeitsfilter sich angeeignet hat, den Leute, die eben sehr, sehr harte Positionen vertreten, in so einer Talkshow dann über das legen, was sie sagen wollen. Am Ende des Tages verteidigt er sie damit, dass sie eben zu ehrlich ausgedrückt hat, was sie wirklich denkt. Das ist keine gute Verteidigung, Herr Lanz, weil sie damit nicht relativieren, was diese Dame denkt. Und das relativiert natürlich auch nicht, dass sie offenbar ein Problem damit hat, dass Leute überhaupt so denken, wie es AfD-Wähler zum Beispiel tun. Ich mache euch klar, dass das so auf mich wirkt, zumal auch ihre weitere Erörterung im Hinblick auf diese Aussage für mich nicht wirklich plausibel wirkt. Warum, sage ich euch nach dem Ausschnitt.
Aber jeder, der die Sendung in Gänze gesehen hat, weiß natürlich, was ich damit gemeint habe, dass mit einem Parteiverbotsverfahren nicht die Probleme beseitigt werden, die Menschen dazu veranlassen, sich von der demokratischen Mitte abzuwenden. Das war gemeint und das konnte, glaube ich, jeder verstehen, aber das war nicht glücklich, das will ich ehrlich zugeben.
Ja, aber die Sache ist ja nun die, dass auch Meinungen abseits der von ihr deklarierten demokratischen Mitte Teil des demokratischen Meinungsspektrums sein sollten und es einer Verfassungsrichterin in Spee nicht gut zu Gesicht steht, es zu problematisieren, dass Leute so denken, wie es die sogenannte demokratische Mitte nicht tut, damit gemeint in meinen Augen ganz klar Position der Grünen, SPD, CDU und Linkspartei und eben nicht der AfD. Was meint sie denn konkret mit den Problemen lösen, die Leute dazu veranlassen würden, die demokratische Mitte zu verlassen? Steht sie damit ein für eine Umkehrung der Migrationspolitik seit 2015, kompletter Grenzschließung und Beendung etwaiger anderer Ideologieprojekte, die eben die Partei, die sie als Kandidatin aufgestellt hat, eben nicht nur nicht lösen möchte, sondern noch nicht einmal wahrnehmen will? Wenn sie der Meinung wäre, die Probleme müssten in dieser Art gelöst werden, dass Leute dann nicht mehr die Notwendigkeit in der Wahlentscheidung für eine AfD-geartete Partei sehen würden, dann müsste sie ja Positionen vertreten, im politischen Sinne, die eben denen, die sie vorgeschlagen haben für das Amt, diametral gegenüberstehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich wirkt das einfach nur wie eine behelfsmäßige Umformulierung. Am Ende ist das Resultat dasselbe. Man möchte verhindern, dass Leute so denken, wie Leute abseits der von ihr deklarierten demokratischen Mitte denken. Darüber denke ich, dass das bedenklich ist. Zum anderen wurde ein ganz gewisser Frame von Brosius Gersdorf in dieser Sendung gepusht. Und zwar der Wissenschaftsframe. Ja, ich bin die Wissenschaft.
Science is meins.
Mir mit meinem Denken und meinem wissenschaftlichen Wirken, meiner wissenschaftlichen Projekte, das weil ich eben nicht Politikerin, sondern Wissenschaftlerin bin. Als Wissenschaftlerin, wenn man aus dem gesamten wissenschaftlichen Wirken einer, sondern wegen meines wissenschaftlichen Wirkens. So, und wenn Sie sich mein wissenschaftliches Werk mal angucken, dann gibt es dank privat und wissenschaftlich ein sehr gutes war. Aus meiner Zeit als Wissenschaftlerin, falls erstmal ein anderes als einer Wissenschaftlerin. Wenn man von der Wissenschaft an das Verfassungsgericht wechselt, da als Wissenschaftlerin eine ganz wesentliche Aufgabe von Wissenschaft, wozu ist denn Wissenschaft sonst nütze? Zum Beispiel aus der Wissenschaft, aus der Rechtswissenschaft. Als jede Wissenschaftlerin, jeder Wissenschaftler. Es muss um wissenschaftliche Positionen gehen.
Es geht darum, das immer und immer wieder zu betonen, um klarzumachen, ich bin neutral, ich bin objektiv, ich bin doch nur die Wissenschaft. All das, was ich vielleicht an politischen Thesen und Forderungen ausformuliert habe, das mache ich ja nur aus einer wissenschaftlichen Perspektive heraus, womit man dann ersucht, sein Politischsein eben zu relativieren. Aber die Positionen, die politisch sind, die sie ausformuliert haben, wären ja nicht weniger politisch dadurch, dass sie dauernd betont, dass sie das aus wissenschaftlicher Perspektive herausgesagt hat. Ganz im Gegenteil. Wir fühlen uns erinnert an die Corona-Zeit, in der man durchaus politische Diskussionen mit dem Totschlagargument, aber ich bin die Wissenschaft und so, versucht hatte, für sich zu entscheiden. Und wenn man sich das hier im Zusammenschnitt einmal anschaut, ist es wirklich absurd, wie oft diese Dame betonen muss, dass sie die Wissenschaft ist.
Vertrete absolut gemäßigte Positionen aus der Mitte unserer Gesellschaft. Und das ist ja auch kein Geheimnis, das kann ja jeder nachlesen. Also mein wissenschaftliches Wirken gibt ja gar keinen Anlass zu Missverständnissen.
Ja, ist die Mitte der Gesellschaft jetzt die Wissenschaft? Also sind wir jetzt im Großteil Wissenschaftler? Es widerspricht sich ja auch offensichtlich an dieser Stelle. Die Wissenschaft ist ja eben nicht die Position der gesellschaftlichen Mitte, sondern die Position des akademischen Elfenbeinturms, die, so sagt es unsere Erfahrung, eben auch ihre politischen Ambitionen versucht, unter dem rhetorischen Nebel des Betonens seiner eigenen Wissenschaftlichkeit verschwinden zu lassen. Ich habe an diesem Punkt bereits auch aufgehört zu zählen. Ich glaube, wir sind hier ungefähr bei 10 bis 15 Mal Wissenschaft in unterschiedlich ausformulierter Form. Dieser Zusammenschnitt würde jetzt noch eine Minute weitergehen. Ich erspare spare euch das an der Stelle und wir kommen zu einem nächsten Punkt. Und zwar, dass man hier nochmal ganz stark betonen wollte, dass hier diese Wahl politisiert würde und das muss man natürlich problematisieren.
Die Dimension, das hat es so noch nicht gegeben.
Das hat es so noch nicht gegeben und ich glaube, das hätte man sich in seinen schlimmsten Träumen auch so nicht vorstellen können, diese Art von Politisierung einer Verfassungsrichterwahl. Und ich halte das auch für brandgefährlich, muss ich ehrlich sagen.
Ach so, man hätte sich das in seinen schlimmsten Träumen nicht vorstellen können, dass die Medienlandschaft, die zu unserer Demokratie dazugehört, sowie auch durchaus beträchtliche Teile der Zivilgesellschaft, über eine Kandidatin fürs Verfassungsgericht und ihre durchaus politischen Positionen in Diskurs treten und diesen auch hart führen. Wir müssen an der Stelle durchaus anmerken, mit dieser Dame wurde medial um Dimensionen vorsichtiger umgegangen, auch von Alternativmedienseite ausgehend, als es jede einzelne öffentlich-rechtliche Kampagne mit AfD-Politikern tut.
Politisierung einer Verfassungsrichterwahl, ich halte das auch für brandgefährlich, muss ich ehrlich sagen.
Es ist brandgefährlich, über die Wahl einer Verfassungsrichterin zu diskutieren, die ihre politischen Thesen für jeden einsehbar ausformuliert hat. Ich bin mittlerweile der Meinung, dass es brandgefährlich ist, Leute zu Verfassungsrichtern zu machen, die es für brandgefährlich halten, wenn über Verfassungsrichter diskutiert wird.
Weil das die Debattenkultur, die Grundfeste unserer Demokratie, ja, die Medien sind die Basis unserer Demokratie und unseren Rechtsstaat gefährdet und irgendwann auch mal ein Punkt gekommen ist, an dem wir uns Sorgen machen müssen um das Ansehen und die Arbeitsfähigkeit des Bundesverfassungsgerichts.
Das Ansehen des Bundesverfassungsgerichts ist nicht dadurch gefährdet, dass man über Kandidaten, die noch nicht mal gewählt worden sind, diskutiert. Also wenn dieser Auftritt jetzt schon eines ist, dann auf jeden Fall nicht eine Verbesserung des gesellschaftlichen Diskurses zugunsten dieser Personalie.
Ich kann mir das nicht erklären. Ich war ja bis jetzt auch gar keine öffentliche Person. Ich gehöre auch wirklich nicht zu den wichtigsten Personen in diesem Land.
Ah, ich bin gar nicht so wichtig. Warum diskutieren alle nur über mich? Weil du auf dem Weg warst, eine der wichtigsten Personen in diesem Land zu werden. Im zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts wird über das Parteiverbot entschieden. Die SPD möchte die AfD weghaben, stellt eine Dame wie sie auf, die natürlich für ein AfD-Verbot zu haben ist. Nein, sogar darüber hinaus noch problematisiert, dass nach dem Verbot die Anhängerschaft der AfD ja immer noch so denkt wie die Anhängerschaft der AfD.
Dass damit natürlich nicht die Anhängerschaft beseitigt ist.
Apropos Wissenschaft, damit kommen wir zu Thesen aus der Corona-Zeit zum Thema Ungeimpfte und Impfpflicht. Hier möchte ich Markus Lanz vorsichtig loben, dass er überhaupt sie eben auf diese zu problematisierenden Positionen anspricht. Macht es das wiederum gut, wie er vorhin noch vor ihr gekrochen ist verbal? Nein, macht es nicht. Trotzdem hören wir hier mal rein.
Sie haben irgendwann mal, korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch im Kopf habe, einen Aufsatz verfasst, in dem Sie auch darüber nachgedacht haben, Ungeimpfte an den Behandlungskosten für schwere Corona-Erkrankungen zu beteiligen.
Womit dann ja in den Raum gestellt wird, dass dieser Ungeimpfte eine Mitschuld daran trägt, dass dort jemand zum Beispiel schwer erkrankt wäre, was eben auch wissenschaftlich, ja, sie ist ja die Wissenschaft gewesen und so, eben nicht zu halten ist. Das Robert-Koch-Institut hat klar gemacht, es gab keine Pandemie der Ungeimpften. Ende aus. Das war die Position. Klar, die wurde so öffentlich nicht kommuniziert, aber das war dann ja die sogenannte Wissenschaft. Das heißt, allein diese Überlegung zu treffen, ist begründet eben auf einer der größten politischen Lügen, die wir, wahrscheinlich seit Jahrzehnten hier in Deutschland erleben mussten. Wie rechtfertigt man sich dafür? Hören wir weiter.
Genau, das ist eine weitere juristische Fragestellung, die wir...
Das geht sehr weit, ne?
Ja, aber das müssen Sie in allgemeinen Kontext einbetten. Sie wissen, dass die gesetzliche Krankenversicherung, wie die anderen Sozialversicherungssysteme auch...
Und da findet schon das Derailing statt. Also sie möchte hier gar nicht mehr über Corona reden, sondern sie möchte daraus dann eine allgemeine Debatte machen und einfach von diesem Thema weg. Wohlwissentlich, so in meinen Augen, dass sie dort durchaus ins Klo gegriffen hat.
Finanziell notleidend sind, das hat viel mit dem demografischen Wandel, auch mit den Fortschritten der Medizin zu tun, mit den
Was hat die Verpflichtung von Ungeimpften, Kosten für schwer Erkrankte mitzutragen, mit dem demografischen Wandel zu tun?
Eigene Kosten. Und deshalb müssen sich auch Juristinnen und Juristen die Frage stellen, wie kann man die Kosten eindämmen? Es gibt jetzt schon Vorschriften im Recht der gesetzlichen Krankenversicherung, dass man in bestimmten Situationen die Versicherten an den Kosten beteiligen kann. Davon wird in der Praxis kaum Gebrauch gemacht. Und in dem Kontext ist das zu sehen.
Ja, aber sie hat es doch im Kontext der Corona-Zeit geäußert. Damals war sie also im argumentativen Vorhof im Rahmen dieses totalitären und spalterischen und auch diskriminierenden Klimas der Corona-Zeit. Hier zieht sie sich zurück in die argumentative Burg der wissenschaftlichen Objektivitätsbetrachtung von oben, wo man ja einfach nur Kosten vermeiden wollte für Krankenkassen. Es lenkt nicht davon ab, dass sie es in diesem zeitlichen Kontext, in diesem Themenbereich so gesagt hatte. Was sie ansprach, war einfach nur ein weiterer Bestrafungsaspekt der Ungeimpften, den man gerade in meinen Augen ersucht, hinter seiner wissenschaftlichen Pflichterfüllung der Beratungsposition für Krankenkassen und ihr Kostenersparnis versucht zu verschleiern. Macht argumentativ auch Sinn, weil sie, glaube ich, weiß, dass sie auf diesem Feld gerade in der heutigen Zeit nicht mehr viele Punkte für sich machen kann.
Natürlich ein Hammer, ne? Also wenn man dann so weit geht und sagt, okay, da gibt es auf der einen Seite das Recht auf die Unversehrtheit des Körpers und dann kommt jemand und sagt, pass auf, wenn du dich nicht impfen lässt, dann zwingen wir dich dazu und im Übrigen, wenn du es nicht tust, werden wir dich auch an den Kosten für die beteiligen, die schwer daran erkranken.
Wie gesagt.
An der Stelle Lob an Lanz, klar ausgesprochen. Er hat ihr das Derailing auf den allgemein juristischen Diskussionsweg, auf den sie kommen wollte, eben nicht durchgehen lassen. Hakt hier nochmal nach. Die richtige Reaktion wäre übrigens, um hier gesichtswahrend rauszukommen, zu sagen, viele Menschen, dazu gehöre auch ich, haben sich in der Corona-Zeit in einer Art und Weise geäußert, die absolut nicht ging. Ich möchte mich von diesen Positionen ausdrücklich distanzieren und ich möchte mich, auch wenn ich weiß, dass das sehr, sehr wenig gut macht, dafür entschuldigen. Das wäre etwas, was die Leute zu hören bekommen müssten. Und das ist das, was sie zu hören bekommen.
Das ist ja auch eine politische Botschaft, ne?
Ja, aber ich bin nicht Politikerin, ich bin Rechtswissenschaftlerin. Ich finde es in Ordnung, wenn man meine Position politisch zuordnet.
Ah, okay, ja, wenn man Rechtswissenschaftlerin ist, dann kann man ja politische Botschaften ausformulieren und ist dann frei von Kritik an denen, weil man dann sagen kann, aber ich bin doch nur Rechtswissenschaftlerin. So kann sich ja jeder von Kritik an seinen politischen Positionen freisprechen, indem er einfach auf seinen Berufsstand verweist. Ich habe das gerade als Bauarbeiter gesagt. Das ergibt vorne und hinten einfach keinen Sinn, Alter. Sie war nicht wirklich vorbereitet, auf diese Frage gut und schlüssig zu antworten.
Aber das war nie mein Denken und Handeln. Und man muss auch als Rechtswissenschaftlerin Fragen aufgreifen, die vielleicht irgendwie sehr sensibel sind.
Ach, auch hier. Sie konnte gar nicht anders. Es war ihre wissenschaftliche Pflicht als Rechtswissenschaftlerin, gerade in dieser spalterischen und totalitär anmutenden Zeit, dieselben Narrative noch mit weiterer wissenschaftlicher Autorität auszustatten, die doch dem Pro-Impfpflicht-Aktivisten in der Politik argumentatives Material geliefert hätte. Man hätte doch einfach schweigen können. Keiner hat sie dazu gezwungen, in dieser Zeit diese Position auszuformulieren und als wissenschaftlich fundierte Autoritätsargumente dem politischen Diskurs zur Verfügung zu stellen. Keiner hat sie dazu gezwungen.
Ich meine, Sie haben vorhin auch noch mal gesagt, bei der Corona-Impfpflicht gab es zu der Zeit, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, einen großen Zuspruch der Bevölkerung.
Richtig.
Das ist ja beim Schwangerschaftsabbruch nicht anders.
Ich wage hier einmal schwer anzuzweifeln, dass der Großteil der Bevölkerung die Abtreibungsrechte reformieren möchte. Und dazu kommt Folgendes. Nur weil der Großteil der Bevölkerung irgendetwas sagt in einer Umfrage, heißt es noch lange nicht, dass das dann dementsprechend anzustreben sein muss und auch gut ist. Der Großteil der Bevölkerung wurde von den Medien gegaslightet und gegen seine eigenen Mitmenschen selbst im familiären Kontext aufgehetzt, weil sie sich nicht haben impfen lassen. Man hat sich diese Umfrageergebnisse herbeisocial-engineert durch persistente Propaganda. Also nein, man kann nicht seine kontroversen Positionen dahinter verstecken, dass der Großteil der Bevölkerung das ja genauso sieht. Damit ist es noch lange nicht richtig oder gut.
Das, was ich vorgeschlagen habe für die Frühphase der Schwangerschaft, das möchten, das wünschen sich 3/4 der Bevölkerung.
Ja, nach dieser Quelle habe ich übrigens vergeblich gesucht. Wir kommen noch einmal zurück zum Bereich der allgemeinen Impfpflicht. Im Hinblick auf die Position einer Brosius Gersdorf zum Thema allgemeine Covid-19-Impfpflicht, die ich euch hier gerade einblende, wage ich anzuzweifeln, dass diese Dame in einem ähnlichen Szenario auf einmal Gegenteiliges fordern würde und dem Staat dort einen Riegel vorschieben würde. Hören wir also mal rein.
Worüber zur Hochzeit der Corona-Pandemie die Welt auch diskutiert hat. Und dazu wollte ich einen Beitrag, einen wissenschaftlichen Beitrag leisten.
Ja, ein wissenschaftlicher Beitrag, der dann wiederum als wissenschaftliches Autoritätsargument von Politikern in die Debatte einfließen gelassen werden kann, womit dann politische Akteure sagen können, aber ich sag doch nur das, was die Wissenschaft sagt. Schauen Sie mal hier. Zufällig sagt die Wissenschaft, wir brauchen jetzt eine Impfpflicht. Und die Wissenschaft spricht sich auch für ja noch restriktivere Maßnahmen aus, um die Leute an die Plörre zu bringen. Zum Beispiel hier 2G, 2G+, das ist alles für Geimpfte gar nicht mehr zumutbar. Genauso wenig wie der Lockdown. Deswegen Impfpflicht. Sonst Endlosschleife und so. Und da muss die Freiheit der Impfunwilligen ja wohl zurückstehen. Hä, was machen Sie mir hier Vorwürfe? Ich sag doch nur das, was die Rechtswissenschaft sagt. Und damit die Wissenschaft. Und damit habe ich recht. Ich möchte ja auch nicht unsachlich erscheinen, meine lieben Freunde. Die Sache ist nur die. Ich werde das den politischen und wissenschaftlichen Akteuren nie vergessen, was in dieser Zeit mit uns gemacht wurde. Deswegen entschuldigt bitte an der Stelle meinen Enthusiasmus.
Finde ich auch vollkommen legitim, weil es wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass der Staat damals nicht nur die Verpflichtung hatte, die Freiheit von Menschen zu schützen, schützen, die sich aus gutem Recht nicht freiwillig impfen lassen wollen, sondern es eben auch um den Schutz der Gesundheit und der Freiheit von Menschen gegen die sich freiwillig haben impfen lassen wollen.
Ja, aber das liegt ja zugrunde, dass die Ungeimpften die Gesundheit der Geimpften gefährdet hätten. Und das würde zugrunde legen, dass, Moment mal, dann die Geimpften nicht geschützt sind? Das ist ja jetzt auch irgendwie blöd. Naja, jedenfalls würde das Narrativ auch eine Pandemie der Ungeimpften zugrunde legen, damit es funktioniert. Und die hatten wir ja nun mal nicht, Frau Brosius. Gersdorf.
Das kann man, Herr Lanz, heute alles völlig anders sehen. Die ganzen Corona-Maßnahmen.
Den Kontext einmal kurz klar machen. Genau. Ne? Wir reden über November 21. Höhepunkt, Hochphase der ganzen Epidemie, des ganzen Desasters. Da sagen Sie das. Sie sagen, heute würden Sie das nicht mehr so formulieren?
Ich finde, das kann man heute anders sehen, ja. Die ganzen Corona-Maßnahmen sind im Spiegel der Zeit zu sehen, ja.
Ja, okay. Dann sagen Sie doch mal, welche von denen waren falsch? Los! Wir hören zu. Hier kann man einiges an Weg gut machen, um die Kritiker in ihrer Meinung abzuschwächen. Also los, wir sind bereit für die Maßnahmenkritik, gerade aus eben diesem wissenschaftlichen Munde gesprochen, gerade vor dem Hintergrund des Enthusiasmus.
Es ist Aufgabe des Staates, die große Mehrheit der Bevölkerung, die freiwillig geimpft ist, wirksam davor zu schützen, dass ihre Gesundheit, ihre persönliche Freiheit sowie ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz weiterhin von Ungeimpften bedroht wird.
Es waren nicht die Ungeimpften, Frau Brosius-Gersdorf, die berufliche und wirtschaftliche Existenzen bedroht haben. Es war der Staat, der Maßnahmen durchführte, die zum Verlust von beruflichen und wirtschaftlichen Existenzen sowohl für den Verlust von persönlicher Freiheit gesorgt haben. Sie haben an dieser Stelle mitgemacht. Für das Erkennen dieses Sündenbockmechanismus, wo der Staat dann einer kleinen Gruppe innerhalb der Bevölkerung die Schuld für sein totalitäres Durchgreifen gibt, für die Erkenntnis dieses Mechanismus und das offen Ansprechen dieses Mechanismus und das eben nicht in dasselbe Horn blasen dieses Mechanismus, hätte es keine wissenschaftlichen Erkenntnisse gebraucht, sondern einfach nur den Willen, sich gegen diesen Staat in seinem grundrechtswidrigen Handeln zu stellen. Es bringt mir nichts, wenn Sie das im Nachhinein anders sehen. Sie haben es in diesem Moment so gesehen. Was würde es mir in einem Zukunftsszenario bringen, wenn Sie es 3 Jahre nach einer verfassungsrichterlichen Entscheidung über eine Fantasiemaßnahme in der Zukunft XY dann 3 Jahre später auch wieder anders sehen?
Wir hatten, meine Stellungnahme war sehr stark davon geprägt von den damaligen medizinischen Erkenntnissen und Einschätzungen zur Eindämmung, zur Verbreitung der Corona-Pandemie.
Die damalige Einschätzung des Robert-Koch-Instituts wurde dann aber von der Politik komplett ignoriert und das war doch eigentlich die Wissenschaft, das RKI und so. Ihre Thesen, ihre Prämissen waren auf dieser politischen Lüge aufgebaut. Sie waren darauf aufgebaut, Ungeimpften die Schuld für die Pandemie und ihr weiteres Fortbestehen zugeschrieben hat.
Und heute in der jetzigen Perspektive haben wir einen ganz anderen Zuwachs an Wissen und Erfahren. Ich habe mich nur damals damit beschäftigt, nicht jetzt, aber das muss man bei diesen Corona-Maßnahmen und auch bei der Frage der Impfpflicht immer mit berücksichtigen.
Merkt ihr das? Sie sagt die ganze Zeit, dass man das heute anders sehen könnte, aber inwiefern sieht sie das denn heute anders? Das ist doch das, was uns interessiert, aber das, was nicht ausgesprochen wird. Hat diese Dame ihre Meinung in Bezug darauf um 180 Grad gedreht? Ich weiß es nicht.
Ich finde auch da nochmal, Kontext ist so wahnsinnig wichtig. Ich habe gerade den zeitlichen Rahmen beschrieben. Es gibt auch noch einen sozusagen sozialen Rahmen, die Meinungsumfragen damals. Da waren sie genau nicht nur in der Mitte, sondern bei der Mehrheit der Gesellschaft. Die Mehrheit der Deutschen war damals, habe mir extra nochmal Meinungsumfragen aus der Zeit angesehen, die überwältigende Mehrheit der Deutschen war damals für eine Impfpflicht.
Ja, aber nur weil es die Mehrheit ist, heißt es noch nicht, dass es sinnvoll, richtig und eben damit geboten wäre. Die Mehrheit der Gesellschaft war dieser Meinung, weil man die Mehrheit der Gesellschaft belogen hat. Man hat die Gesellschaft auf sich selber aufgehetzt. Sie tief, bis in den privaten Rahmen, bis ins Weihnachtsfest hinein gespalten. Was hat man denn gedacht, welche Meinung die Leute vertreten? Man hat die Gesellschaft so gegeneinander aufgehetzt, dass man sich diese Umfrageergebnisse damit herbeisocial-engineert hat. Und damit noch einmal ein paar Worte zur Impfe.
Gut, wer ein Impfangebot erhält vom Staat und das nicht in Anspruch nehmen möchte, der kann das so entscheiden für sich, aber der muss auch mit den Konsequenzen leben. Das heißt, für solche Personen muss der Staat die Freiheitsrechte nicht so rasch zurückgewähren.
Alles klar. Ich würde sagen, lassen wir es dabei bewenden. Was wir hier gerade erleben, ist tatsächlich debattentechnisch ein Novum. Noch nie wurde über eine Verfassungsrichterin in Spe so lebhaft und so kontrovers diskutiert. Noch nie wurde klar, dass eben die alternativmediale Macht so stark ist, dass einige dieser Vorwürfe ihren Weg zu Markus Lanz finden. Und noch nie wurde eben durch die Echauffierung über diese Debatte, durch die Dame selber, aber eben auch durch die Altparteien klarer, dass die Besetzung des Verfassungsrichteramtes eben doch höchst politisch ist. Dass wir es da doch eben mit Personen zu tun haben, die politisch denken, die politische Position vertreten derer, die sie aufgestellt haben.
Wenn man dann bedenkt, dass die SPD auf ihrem Parteitag gerade erst einstimmig beschlossen hat, sich für ein Parteiverbot einzusetzen. Und dann ausgerechnet diese Juristin nominiert für Karlsruhe. Das hat ein Geschmäckle.
Und wie es ein Geschmäckle hat. Meine lieben Freunde, in diesem Sinne, seid so lieb, schaut beim Affiliate-Link zu God's Rage vorbei. Indem ihr meine Sponsoren unterstützt, unterstützt ihr natürlich auch meine Arbeit. In diesem Sinne, wenn euch meine Analysen und Einlassungen gefallen haben oder auch nicht, schreibt sehr gerne einen Kommentar, lasst ein Like da und gerne abonnieren, dann verpasst ihr gar nichts mehr. Folgt mir bei Telegram und ich würde sagen, sich ein bisschen mit der Reinwaschung der Brosius Gersdorf auseinanderzusetzen, schadete an der Stelle nie und peace.
Politisierung einer Verfassungsrichterwahl, ich halte das auch für brandgefährlich, muss ich ehrlich sagen.